Kater sucht Freiheit. Inspiration für ein freies und glückliches nüchternes Leben. Heute mit Jana.
Have you ever wanted to learn a new language? Maybe you were inspired by a recent international trip, became obsessed with a foreign film or TV show, wanted to communicate better with a loved one, or just felt like developing a new skill. With Rosetta Stone, learning a new language is easier than you thought. Rosetta Stone has been a trusted expert for 30 years with millions of users and 25 languages offered, including Spanish, French, Japanese, Dutch, and more. Learning is immersive and designed for long-term retention, so you fully learn to speak, listen, and even think in that language. Don't put off learning that language. There's no better time than right now to get started. Listeners can get Rosetta Stone's lifetime membership for 50% off. Visit rosettastone.com/today. That's 50% off unlimited access to 25 language courses for the rest of your life. Redeem your 50% off at rosettastone.com/today.
The best New Year's deals are happening now at Tanger Outlets. Celebrate with up to 70% off savings from Nike Factory Store, Coach, Michael Kors, Under Armour, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. From activewear to accessories, beauty, and apparel, find everything you're looking for to kickstart the new year. The clock is ticking. Hurry into Tanger Outlets to save more. Hundreds of brands, unbeatable value. Plan your trip at tanger.com.
Hallo, schön, dass ihr da seid und vor allem auch schön, dass meine zwei Gäste heute da sind. Ich habe nämlich zwei andere Podcaster zu Gast, Holger Schwarz und Lasse Nolte. Ihr kennt sie vielleicht aus ihrem Podcast Aufsturz. Wenn nicht, hört unbedingt mal rein. Ich verlinke ihn auf jeden Fall unten in der Infobox. Holger Schwarz war bis Anfang des Jahres Weinhändler und lebt schon seit einigen Jahren nüchtern. Über seinen persönlichen Weg aus der Alkoholabhängigkeit gibt es eine sehr tolle Folge bei Soda Club, die ich euch natürlich auch unten verlinke. Dann haben wir noch Lasse Nolte zu Gast, Autor und freischaffender Künstler. Auch er lebt nüchtern und auch in seiner Branche gehört Alkohol absolut zum guten Ton, was ich durchaus bestätigen kann. Wie immer bei Gästen bekommt ihr beide erstmal meine 6 Kater-sucht-Glück-Fragen gestellt. Als erstes, was liebst du an deiner Nüchternheit? Lasse, möchtest du anfangen?
Ja, erstmal vielen Dank, dass wir hier dabei sein dürfen. Ich freue mich sehr und jetzt muss ich so die innere Anspannung ein bisschen loswerden. Was ich ganz, ganz toll finde an der Nüchternheit, ist die Art und Weise, wie ich mein Leben wahrnehmen kann. Ich habe wirklich das Gefühl, dass klingt total wie ein Klischee, aber dass ein Schleier verschwunden ist, der zwischen mir und der richtigen Welt gesteckt hat und der die Welt eigentlich aus meiner heutigen Perspektive schlechter gemacht hat, als sie wirklich ist. Und diese volle Wahrnehmung sozusagen vom Schwarz-Weiß-Fernsehen zum Farbfernsehen, die ist, finde ich, ein riesiges Geschenk, was mir die Nüchternheit gemacht hat.
Sehr schönes Bild. Und bei dir, Holger?
Ja, das Leben ist intensiver und reichhaltiger. Natürlich gibt es auch immer wieder Punkte, die ungewohnt sind nach so langen Trinkjahren. Aber auch das Entdecken ist ein Teil der Erneuerung, der Transformation und der Rückblicke. Also das Wichtigste wäre für mich, es ist ein intensiveres, direkteres und emotionaleres Leben für mich.
Das stimmt. Ein sehr, sehr tolles neues Leben, wie ich finde. Was hat sich durch die Nüchternheit alles verbessert, lieber Holger?
Der Umgang mit Menschen, der Umgang mit Freunden, meine Zeiteinteilung, mit wem ich welche Zeit verbringe, dass ich mich an alles erinnern kann, dass ich nochmal einen neuen Blick auf die Welt bekomme und auch nochmal meinen Beruf ändern kann oder einen ganz anderen Beruf annehmen kann und muss. Das ist eine Herausforderung und da blicke ich auch immer wieder auf Freude drauf, dass ich das machen darf, obwohl ich noch nicht genau weiß, was das sein wird. Aber diese Möglichkeit, nochmal was anderes machen zu können, freut mich sehr.
Sehr schön. Und bei dir, lieber Lasse, was hat sich bei dir alles verbessert?
Also die Frage müsste, glaube ich, eigentlich lauten, was hat sich nicht verbessert? Weil eigentlich hat sich alles verbessert. Aber ich finde auch, das, was Holger gesagt hat, dem kann ich mich nur anschließen. Also vor allem das, was wichtig ist, die Beziehung zu Menschen hat sich verändert. Und das heißt auch meine Beziehung zu mir selber, die ich ja auch immer noch aushandle, aber auch zum ersten Mal in meinem Leben sozusagen aushandeln muss, weil ich mich da immer vorgedrückt habe und es mit Alkohol auch versucht habe wegzudrücken oder mich in eine bestimmte Richtung zu drücken, von der ich dachte, so müsste ich sein. Und ich finde, das beeinflusst jeden Lebensbereich. Also die Art, wie ich Menschen begegne, die Art, wie ich Dinge erlebe, die Freundschaften, die ich jetzt pflege oder eben auch beendet habe, das hat alles einen riesigen Sprung gemacht, als ich aufgehört habe zu trinken. Also Stichwort Freundschaft. Zum Beispiel, mit wem hat man sich getroffen, weil man wusste, mit dem oder der trinkt man zuverlässig, ohne sich irgendwie erklären oder entschuldigen zu müssen. Das war ein ziemlich wichtiger Faktor, auch in der Freizeitgestaltung wirklich so. Und allein das zu verändern, finde ich, ist ein ziemlich großes Ding in meinem Leben gewesen.
Was hättest du niemals über das nüchterne Leben gedacht, als du noch getrunken hast, Lasse?
Dass ich es schaffe. Also ich habe ziemlich lange schon gewusst, dass es nicht in Ordnung ist, wie ich trinke und habe mir versucht vorzustellen, wie es wäre, nicht zu trinken, und das konnte ich mir sehr lange nicht vorstellen. Also ich wusste schon, es gibt Leute, die trinken nicht und so, und ich sollte das auch sein, aber ich dachte, das kriege ich nicht hin. Ja, ich hätte das wirklich, also ich hätte viel früher aufhören müssen eigentlich und auch sollen, aber habe das eben nicht geschafft, weil ich das nicht geglaubt habe.
Sehr schön, dass du es jetzt geschafft hast.
Danke.
Bei dir, Holger, was hättest du damals nicht über das nüchterne Leben gedacht?
Dass es überhaupt möglich ist, auch weil ich so schon als Jugendlicher mit Wein bis zur Gegenwart, bis Anfang des Jahres so verbunden war. Das war eigentlich mein Ein und Alles, mein Beruf, meine Liebe, mein Zeitvertreib. Und das dann ohne dem leben zu können, obwohl ich es wusste, dass irgendwann die Zeit kommt, schon seit vielen Jahren eigentlich, dass ich aufhören muss und dass es dann so wird, wie es jetzt wurde, hätte ich nie gedacht. Und dass ich überhaupt, so wie Lasse, das schaffe und das für mich möglich ist, in allen Bereichen, fast allen Bereichen, neues Leben mir vorzustellen zumindest. Das war eigentlich die Überraschung. Und ich würde auch sagen, ich brauchte die ganzen Jahre dafür, um das sein zu lassen. Bei mir war es so, ich habe es erst, als es ganz klar von allen Seiten wurde und mir gespiegelt wurde, es geht so nicht weiter, erst dann konnte ich sein lassen. Also nicht, weil es vielleicht gesünder wäre. Das hätte mir nicht gereicht. Ich musste keinen Ausweg mehr sehen.
Welcher nüchterne Moment war dein Highlight bis jetzt, Holger?
Das hat gedauert. Also ich würde sagen, das immer vollkommen aufmerksam sein können, alles memorieren können, Verbindungen und auch eine Emotionalität zu mir erreichen zu können, das ist nicht etwas, was auf einmal und nur kurz anhält, so wie beim Alkoholrausch, sondern was langbleibend und tatsächlich eine gute Basis liefert. Das ist es. Ja, also so ein tiefes, warmes Gefühl der Befriedigung habe ich dann immer wieder. Zum Beispiel, wenn auf unserem Podcast eine Resonanz kommt oder die erste, die kam, wo ich sage, okay, da habe ich jemandem einen wichtigen Anstoß geben können. Das sind Gespräche, die jetzt viel tiefer und aufmerksamer stattfinden können, auch mit den richtigen Leuten, die ich mir auswähle. Es ist eine Selbstbestimmtheit. Also es sind im Gegensatz zu diesen Alkoholrauschhöhen sind es eher die weichen, warmen, sanften, basischen, guten Gefühle, die ich jetzt haben kann.
Sehr gut. Und bei dir, Lasse?
Also das ist auch weniger ein bestimmter Moment, ein so ein Gipfelpunkt, sondern eher insgesamt so ein Gefühl von Dankbarkeit, quasi Herr im eigenen Körper oder im eigenen Haus zu sein, im eigenen Kopf auch zu sein. Also ich habe das ein paar Mal gemerkt in der frühen Phase meiner Nüchternheit, wie toll das ist, am Sonntagmorgen aufzuwachen. Also erstmal morgens aufzuwachen und nicht irgendwie am Mittag oder so, und dann genau zu wissen, was passiert ist am Abend davor. Und das Einzige, was einen stören kann, ist, man hat eine Erkältung oder irgendwas, aber nicht. Der Körper ringt darum, Unmengen an Gift irgendwie zu verarbeiten, die man sich zugeführt hat. Und dieses, also so in der Kontrolle des eigenen Lebens zu sein, dass man weiß, ich gehe heute Abend dahin und dahin, aber ich komme nach Hause und mache morgen einen normalen Tag weiter und nicht diese Angst habe, haben zu müssen, was wird wohl passieren, obwohl man schon weiß, was passieren wird. Die Frage ist dann eigentlich nur, wie schlimm wird es werden? Das, finde ich, ist eine unglaubliche Befreiung. Und das, ich habe das in der Trinkzeit gar nicht so als Belastung wahrgenommen, weil ich das auch immer verteidigt habe natürlich, um weiter trinken zu können. Aber jetzt, wo es weg ist, merke ich, was das für einen großen Raum eingenommen hat und wie viel Energie das gefressen hat. Und das nicht mehr spüren zu müssen, das erfüllt mich mit Dankbarkeit, kann ich wirklich so sagen.
Welche Ziele konntest du durch die Nüchternheit verwirklichen lassen?
Also erstmal bin ich der Meinung, selbst wenn ich kein einziges Ziel außer der Nüchternheit verwirklicht hätte, wäre das schon viel wert. Aber tatsächlich habe ich, oder ist es bei mir so gewesen, dass die Nüchternheit wie so eine Lokomotiveigenschaft gewesen ist, die verschiedene Dinge auf einmal erst möglich und dann wahrscheinlich hat werden lassen. Zum Beispiel habe ich wieder mit Sport angefangen, wo ich komplett mit aufgehört habe. Und das hat sich quasi so etabliert, dass heute Sport für mich den Abstand zum Stress und zur Arbeit und zur Woche, den ich mir versucht habe, mit Alkohol herzustellen, den stelle ich mir jetzt mit Sport her und es funktioniert richtig toll. Und also ich bin der Erste, der quasi noch mit dem Gin in der Hand Churchill zitiert hätte und No Sports und haha hihi, aber dass ich da, also das ausgerechnet von allen Menschen ich da jetzt hinkomme, dass ich sage, ich freue mich darauf, zum Sport zu gehen, weil ich merke, wie gut mir das tut und wie dringend ich auch sozusagen dieses Bedürfnis, was ja nach wie vor da ist, nämlich Abstand zu Dingen, die einen stressen und den Kopf ausschalten, dass ich das so befriedigen kann, das ist wirklich auch ein Geschenk und ein direktes Ergebnis meiner Nüchternheit.
Mm, cool. Und bei dir, Holger?
Ich hatte genau ein Ziel erstmal, das war nicht mehr trinken. Ja. Und der Rest hat sich wirklich organisch ergeben. Also die andere Draufsicht auf mich selbst, dann erstmal viel Rückschau, das ist immer noch so, was war. Ich habe auch nicht die Ablenkung, die jetzt vielleicht ihr beide habt mit euren Berufen. Ja. Also für mich bedeutet das auch viel Müßiggang und das meine ich im positiven Sinne. Also Sachen nicht vorzuhaben, sich nicht vollzustellen mit Aktivitäten, sondern einfach mal aus dem Fenster schauen zu können, Dankbarkeit, auch eine Erschöpfung zu spüren der letzten 30 Arbeitsjahre bei mir. Ich kann mir jetzt auch verzeihen, beziehungsweise sehe es als notwendig an, diese Zeit mit wenig tun, mit wenig Vorhaben, aber trotzdem ja zu füllen. Es ist, wie soll ich sagen, es ist so eine Schwebephase, die mir aber nicht unangenehm ist, dass ich mir was vorwerfen muss. Ja? Wenn das jetzt in einem Jahr oder zwei Jahren weiter so, kann das dann finanziell auch nicht weitergehen. Aber für den Moment ist es gut so. Und ich glaube, ich brauche das einfach. Und das hätte ich mir trinkend so nie zugestehen können. Da wäre ich immer im Nachholen von Besorgungen, von Verpflichtungen und so. Und jetzt das einfach so sein zu lassen und geschehen zu lassen, dass nichts geschieht, kann ich nur nüchtern. Oder hätte ich trinkend nie so bewerkstelligen oder zulassen können.
Und meine letzte Frage bezüglich dieser Fragen. Welchen positiven Gedanken möchtest du den Zuhörenden mitgeben, Holger?
Also für mich und viele andere ist das Trinken ein Symptom. Aber erst wenn du das Trinken sein lässt, kommst du an die Symptome und kannst die genauer betrachten. Und deswegen, also für ein anderes, vielleicht auch ein erschreckend anderes Leben, ist es notwendig, mit dem einen aufzuhören. Und das Wichtige ist, glaube ich, auch da in Beziehung gehen, heißt in dem Fall sich Hilfe holen, mit Leuten sprechen, sich öffnen und dann geht's weiter.
Dankeschön. Welchen positiven Gedanken möchtest du mitgeben, Lasse?
Etwas, was wir am Ende von unserem Podcast immer sagen, es lohnt sich. Weil ich sage nicht, ist es super einfach. Ich sage nicht, mit der Entscheidung verschwinden alle Probleme und lösen sich in Luft auf. Tatsächlich kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass viele Dinge erstmal schwieriger werden oder sich schwieriger anfühlen, weil man ihnen auf einer anderen Ebene begegnen muss und weil man auch viel soziale Aufräumarbeit leisten muss und so weiter, je nachdem, wo man stand in seiner Trinkerkarriere. Aber es lohnt sich, das ist der positive Gedanke. Und ich glaube, es braucht gar nicht so viel Zeit, um das auch zu spüren. Und deswegen, wenn man sich traut, diesen Schritt zu machen in die Nüchternheit, dann, ich kann mir niemanden vorstellen, der sagt, ich habe es probiert, das fand ich voll doof, ich fange jetzt wieder an zu trinken. Ich weiß, dass Leute rückfällig werden, das ist aber was anderes. Aber wer das quasi so akzeptiert und mitnimmt, glaube ich, der wird immer unterschreiben, es lohnt sich, in die Nüchternheit zu gehen, weil man ein ganz anderes und viel besseres Leben führen kann. Und darum nur Mut.
Sehr schön. Vielen Dank schon mal für eure Antworten auf diese Fragen. Was mir an eurem Podcast besonders gut gefällt, ist, dass ihr zwei Männer seid. weil es ja in der...
Gern geschehen.
Hört man heutzutage auch nicht mehr oft, als man, ich weiß. Nein, mir gefällt es so gut, weil es in der Sober-Szene ja tatsächlich eher so ist, dass es viel mehr Frauen gibt, die mit ihrer Nüchternheit, mit ihrem Nüchternwerden und ja, vielleicht eine Aufklärungsarbeit nach draußen gehen als Männer. Was jetzt wahrscheinlich nicht heißt, dass weniger Männer nüchtern werden, aber vielleicht eher, dass die sich nicht so zeigen wie Frauen. Was mich jetzt mal interessieren würde, was sind eure Gedanken, warum ist das denn so? Also gibt es da vielleicht einen Grund oder ist es jetzt reiner Zufall? Was sind eure Gedanken dazu?
Also wir melden uns immer bei unserem Podcast, weil man sonst irgendwie nicht so richtig merkt, wenn der andere vielleicht was sagen will oder so. Und ich bin ja eh einer, der immer losquatscht und sonst sitzt Holger da und kommt nicht zu Wort. Deswegen, ich melde mich hier also auch, damit wir es sehen. Also mein Gefühl ist, dass es noch viel mehr zu einer männlichen Identität gehört, Alkohol zu trinken, auch große Mengen Alkohol zu trinken. Das gehört in einer anderen Form zur Sozialisation dazu. Das gehört in einer anderen Form zum Männlichkeitsbild dazu. Wenn man nicht gerade kulturell anders aufwächst, also zum Beispiel aus Kulturen kommt, in denen Alkohol eigentlich verboten ist, aber selbst da wird unter der Hand getrunken und auch da wird so ein bisschen so getan wie, naja, die richtigen Kerle, die können das schon auch vertragen. So. Frauen, glaube ich, kommen anders an Alkohol ran oder der wird erfüllt eine andere Funktion, aber beim Mann ist es wirklich auch sozusagen eine Statusgeschichte. Also jemand, so habe ich es ja auch erlebt, der kein großes soziales Ansehen genießt als Jugendlicher, aber eine Sache kann, nämlich trinken wie ein Ochse, der kriegt unter Männern Respekt und etwas, was bei im gleichen Alter bei Mädchen eher Befremden auslösen würde oder man wäre vielleicht sogar abgestoßen oder so, ist bei Jungen ein richtiger Pluspunkt. Und mein Gefühl ist, dass Männer darum auch mit Abhängigkeit anders umgehen, weil das immer sich so anfühlt wie, ja, ich bin eben nicht Manns genug. Weißt du, a real man can handle his liquor. Also irgendwie, ein echter Mann trinkt viel, aber nicht zu viel. So, und das ist so eine Grenze, die ist so schwammig und auch so zerstörerisch irgendwie, dass ganz viele Männer in so eine Suchtfalle stolpern und ich glaube einfach auch aus Scham dann nicht darüber sprechen wollen oder können und vielleicht auch nie aus der Abhängigkeit rausfinden.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Also der männliche Trinker wird anders gesehen als die, er wird gesehen und er ist auch in der Öffentlichkeit, während weibliche Trinkerinnen häufiger, oder es wird jedenfalls so nachgesagt, dann im Heimlichen, ne? Und das passiert auch so. Aber ich denke auch, wenn man jetzt die Podcasts mit Männern mal aufstürzt, unseren Podcast ausgenommen, da ist es so, dass man eigentlich schon so abgestürzt sein muss, ja, irgendwie. Also wenn du als Mann einen nüchtern Podcast machst, dann musst du vorher so ein heftiges Problem und meistens was ganz Dramatisches. Das trifft ja bei uns beide auch zu, hinter dir haben. Das Weibliche erlaubt auch, ich mache das jetzt aus Gesundheitsgründen und es tut mir halt nicht so gut und ich fühle mich auch besser ohne. Ja, ist aber ein anderer Punkt als es geht anders nicht. Ja? Und ich glaube, das ist eher so, wenn ich mich an die Podcasts erinnere, bei den Männern der Fall und bei den Frauen auch, nicht nur, aber auch aus einer Gesundheitsfrage, ja. Ja, ich glaube, das ist schon unterschiedlich und auch diese Weichzeichnung, die man ab und an trifft und die man sieht in den Podcasts und auf YouTube, ist es natürlich auch diese Pink Cloud, ja, da werden eher Frauen drüber reden als Männer. Ja, ja es geht in so ein Gesundheitsbewusstsein mit ein, ja, und das ist bei Männern eher das Dramatische. So habe ich das wahrgenommen.
Ja, obwohl ja gerade dann die Männer, die aufhören, weil sie eben schon extrem viel getrunken haben und es extrem schlimm war und sie aufhören mussten, da ist ja der Gesundheitsaspekt fast noch viel größer, ne?
Weil ja, der ist aber, sagen wir mal, nicht ursprünglich. Also Gesundheit heißt, es ist vielleicht ein bisschen unklar ausgedrückt, also nicht Gesundheit, sondern optimal, ja, also so gesund wie möglich. Ja, das ist was anderes. Und wir hatten da eigentlich, oder so, was ich wahrgenommen habe, ist es bei den Männern häufiger so, dass es der letzte Ausweg ist. Und soweit lassen es nicht alle Frauen, die auch im Podcast auftreten, kommen. Das ist eine andere Überlegung. Aber das ist nur was ich gesehen habe und was ich gehört habe. So kommt mir das manchmal vor. Das ist halt auch ein Lifestyle, nüchtern sein, Sobriety.
Ich hoffe, dass er irgendwann dahin kommt. Ich glaube, die Menschen, die bis jetzt so größtenteils aufhören, bei denen ist es noch nicht die Lifestyle-Entscheidung wie, ich werde jetzt vegan oder so, aber ich weiß, was du meinst. Und das wäre sehr cool, wenn es irgendwann mal dahin kommt, dass es auch wirklich eine Lifestyle-Entscheidung wird und die Leute dadurch merken, wie gut ein nüchternes Leben ist.
Also ich finde, das ist natürlich immer so ein zweischneidiges Schwert, weil die ganzen positiven Aspekte, die ich der Nüchternheit abgewinnen kann, kann ich ihr vor allem deswegen abgewinnen, weil ich die ganzen schrecklichen Seiten von der Abhängigkeit auch erlebt habe. Wenn ich jetzt Gelegenheitstrinker oder Trinkerin wäre und das Gefühl habe, ja, ich gucke mir mal so die Gesundheitsempfehlungen an und inzwischen wissen wir, wie schädlich Alkohol eigentlich ist und ich trinke jetzt nicht besonders viel, aber hier mal ein Gläschen, da mal ein Gläschen, aber ich sollte es lieber lassen, gesundheitsmäßig, dann weiß ich gar nicht, ob der positive Effekt dann so, ich sag mal, so augenfällig wird, ne? Also, und die, bei mir ist es so gewesen, der Gesundheitsaspekt ist einfach ein Puzzlestein gewesen, aber ein Puzzlestein, der einen wichtigen Ausweg zugemauert hat, weil als meine Hausärztin mir gesagt hat, dass meine Organe im Arsch sind und meine Leber im Arsch ist und ich bin Anfang 40 gewesen da, ne? Also nicht irgendwie mit 60 oder so, da konnte ich mich nicht mehr darauf zurückziehen, dass ich sage, ja, ich trinke viel, aber es geht ja auch. Es beeinträchtigt ja meinen Körper nicht und dann kann es ja nicht so schlimm sein, sondern der Zahn war dann gezogen und es gab auch gar keinen Zweifel daran, dass es den Körper total zerstört. So, man hat es dann schwarz auf weiß gehabt und diesen Ausweg zu verstopfen war einfach ein wichtiger Punkt, dass alleine, wenn mir jetzt einer gesagt hätte, denkt auch daran, was du mit deinem Körper machst oder so, weiß ich nicht, ob das gereicht hätte. Also es hat alle anderen Abgründe auch noch gebraucht und dann war so klar, okay, egal wo ich hingucke, überall steht eigentlich, es muss aufhören oder hier ist bald Feierabend und deswegen, ja, also das klingt so drastisch, ne, aber ich finde, das ist schon vom Gefühl her so eine ziemliche Sackgasse, in der ich mich befunden habe, wo auch so Lifestyle oder so hat da gar keine Rolle mehr gespielt. Also Lifestyle hat bei mir in einer anderen Richtung eine Rolle gespielt und so erlebe ich den bei Frauen ja auch. Jetzt so Instagram-mäßig oder so Wine-Moms und so weiter, ne? Das Thema hatten wir ja bei uns auch mal im Podcast. Das ist eher so eine Lifestyle-Entscheidung, dass irgendwie so die moderne Mama von heute auf dem Spielplatz und Hugo hier spritzt dort und so. Und so sehe ich das hier auch in München häufiger, ja. Und so habe ich ja auch einen Lifestyle gehabt. Also der Autor, der Schriftsteller, der Künstler, der muss natürlich trinken wie ein Loch. Das ist ja gar keine Frage. Und mir hat jetzt keiner eine Pistole an die Brust gehalten und gesagt, fang an zu saufen. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass das dazugehört einfach. So muss das eben sein.
Gut, da könnte man jetzt drüber streiten, ob die Gesellschaft einem da nicht so halb die Pistole auf die Brust setzt, weil trinkt man in dieser Gesellschaft als jugendlicher Mensch nicht. Da muss schon viel zusammenkommen, dass das funktioniert. Aber ja, ich weiß absolut, was du meinst.
Ja, und das wäre ja, glaube ich, auch meine Hoffnung wegen Nüchternheit. Also, wenn wir mal irgendwann an den Punkt kommen, dass Nüchternheit genauso unhinterfragt möglich ist wie Saufen jetzt gerade. Und zwar ohne einen moralischen Standpunkt, einfach nur zu akzeptieren, der eine macht es so, die andere macht es so, dann wäre, glaube ich, schon wahnsinnig viel gewonnen, weil diese Normalisierung von einem starken und einem Risikokonsum, die führt ja überhaupt erst dazu, dass eine Grundlage gelegt wird, dass die Leute auch in späteren Jahren immer wieder sagen, was mache ich, jetzt wird gesoffen. So, wenn ich das gar nicht lerne so richtig, dann bin ich da nicht so dran gebunden, vermute ich.
Was glaubt ihr, in welcher Branche von euch beiden, also im künstlerischen Bereich, Drehbuchautor und im Weinhändlerbereich, wird mehr Alkohol getrunken, jetzt mal von Weinproben, die wirklich ausgespuckt werden, abgesehen?
Das Buzzer, das bin ich. Das,
ne? Ja, ich Buzzer, würde auch sagen, die Weinbranche. Nein, die Weinbranche, ja, wenn man ist, jeden Tag 8 Stunden am Tag umgeben ist mit Wein, dann
es liegt viel zu nah. Aus. Es liegt viel zu nah. Ja. Es ist so. Und da ist auch das ganz, also bei den in der Weinbranche ist auch das größte Tabu. Also wenn es da mal zum Thema kommt in so einem weinpositiven Podcast, wird es sehr schnell abgewürgt mit einer nächsten Frage, die dann
ja oder lächerlich gemacht,
ja oder übertrieben oder überhöht und so weiter. Also das sieht man. Das ist also wirklich der ganz große rosa Elefant, der versucht mal unter den Teppich zu drücken. Ja, das ist auch ein Indiz dafür, wie ausufernd das geworden oder nicht nur geworden ist, ist ein Riesenthema, schon seit Jahrzehnten, seit wahrscheinlich immer Wein, solange Wein haltbar gemacht wurde. Ne?
Ja, und da, ich will noch ein Detail beisteuern, also ich pflichte Holger 100%ig bei und seit wir den Podcast machen, Holger hat da wahrscheinlich schon länger Einblicke gehabt, aber für mich ist das wirklich auch ein Stück weit, als ob einer einen Vorhang hebt und du hinter ein sorgfältig inszeniertes Bühnenstück auf einmal gucken kannst und dann merkst, und das hätte ich wirklich nicht gedacht, wie kaputt, wie korrodiert das hinter dem Vorhang alles ist und wie viel getan wird, um ein bestimmtes Bild nach außen hin aufrechtzuerhalten. Und also ich bin wirklich sprachlos, weil ich ja quasi ungefiltert den, ich will es wirklich mal hart Lügen nennen, also den Lügen der Branche im Außen begegne, jeden Tag auf Facebook. Und wie viel ich jetzt quasi aus dem Hintergrund mitbekomme und sehe. Und das ist eine Riesenschere zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und dass das nicht ernst genommen wird, unterstreicht ja nur, wie viel Angst die Leute irgendwie haben. Weil wenn ihnen da mal einer drauf kommt, wenn irgendjemand merkt, ach so, ihr wusstet das ja alles vorher. Also so ein bisschen wie bei irgendwelchen Mineralölkonzernen, die seit den 70er Jahren wussten, dass fossile Verbrennung nicht ganz so gut ist, aber noch in den 90ern völlig entsetzt. Ach, was? Na sowas? So kommt mir das auch vor. Also und ja, deswegen, die Branche hat das Problem noch mal in einer anderen Größenordnung, würde ich auch sagen.
Ja, ich finde das Thema eben so spannend und ich habe da schon mit vielen verschiedenen Berufsbildern diskutiert, weil gerade ja auch in der künstlerischen Branche das so, dieses Narrativ so nach außen getragen wird, dass da so viel auch getrunken wird und dass man da ja auch meist relativ stolz ist und ne, Künstler brauchen das zum Kreativsein und so, da kommen wir gerne später auch nochmal drauf.
Das ist auch so, also das wird auch so kommuniziert und das entspricht auch in weiten Teilen der Wahrheit, kann ich so sagen.
Also ich würde jetzt mal nicht sagen, dass man es braucht, um kreativ zu sein, weil das, was ich kreativ...
Nee, das so, nicht, ja. Das ist die Behauptung.
Ja, genau.
Ist die Behauptung.
Genau. Aber deswegen finde ich das so spannend, weil ich glaube, gut, ich kann mir schon vorstellen, so Alkoholbranchen jetzt mal ausgenommen, dass das da einfach nochmal mehr ist, aber ich glaube, dass es quasi in jeder Branche viel getrunken wird. Also das Narrativ wird bei uns halt viel höher gehalten und viel nach außen getragen. Aber ich habe bis jetzt noch keinen kennengelernt, aus welchen Berufsbildern auch immer, die gesagt haben, bei uns in der Branche wird wenig getrunken. Deswegen finde ich das immer so spannend.
Das stimmt. Ja, das haben wir, glaube ich, auch irgendwann mal im Podcast erwähnt, weil das ist mir auch schon relativ früh aufgefallen, dass jede Branche mit so einem klaren Stolz für sich in Anspruch nimmt, bei denen wird aber richtig gesoffen. Ja. Also ihr kennt zwar alle so, aber bei uns, das ist egal wo, ne? In den Stadtwerken, unter den studierten Archäologen, ja, bei den Neurochirurgen, in der Klinikleitung, bei den Theaterintendanten und es ist ganz egal, jede Branche, jede Ebene quasi nimmt für sich in Anspruch, aber wir saufen richtig krass. So. Es gibt gar keinen, der was anderes sagt.
Ja, ist schon krass. Wie ist das denn? Wie nehmen eure jeweiligen Branchen und KollegInnen eure Nüchternheit auf und an?
Ich denke, weil nicht wenige selbst riskant trinken oder ein Problem sehen oder ein Problem haben, ist da ein Verständnis. Und das kommt mir auch entgegen. Also da ist kaum jemand, der sich fragt, ja, warum der denn gerade? Also erstens haben die auch mich, das ist sehr unangenehm, das erfahre ich auch heute immer wieder, in Situationen erlebt, an die ich mich zum Teil gar nicht mehr erinnern kann. Also da kommen heute noch Flashbacks. Ja. Und das ist immer noch unangenehm. Und zu wissen, dass sich der oder diejenige Sorgen gemacht hat, das höre ich jetzt erst. Und jetzt bin ich auch erst bereit, das zu hören. Das hätte ich früher mit einem anderen Thema überklebt. Aber jetzt frage ich sogar nach. Pass mal auf, was waren das da vor 8 Jahren? Und dann kommt die Geschichte und da wird mir immer noch ganz flau im Magen. Okay, aber es ist auch wichtig, das meinte ich anfangs mit Rückschau, ja, ist auch das nochmal anzuschauen und auch den Teil des Trinkers so deutlich jetzt sehen zu können. Ja, das gehört mit zur Nüchternheit für mich dazu. Und Entschuldigung, wie war die Ausgangsfrage?
Alles gut. Wie eure Branchen und KollegInnen die Nüchternheit aufnehmen?
Eigentlich überhaupt kein Problem, bis auf die, die weiter trinken wollen und die dann sagen, ach, ist doch nicht so schlimm und so weiter. Und dann auch, sagen wir, kein entsprechendes nicht-alkoholisches Getränk bereithalten bei einer Einladung. Das kommt immer wieder vor. Aber ein Großteil kommt zu mir, zeigt Verständnis oder mehr noch, fragt mich sogar, wie ich das gemacht habe und interessiert sich vielleicht, das selbst so zu machen. Ja.
Spannend. Ja, das hätte ich tatsächlich in der Branche jetzt gar nicht mal so gedacht, aber es ist natürlich super cool, dass es so ist.
Ja, das liegt auch in meinem Outing, ne? dass es ganz klar ist. Ja, es gibt ja schon so, es gab auch Zeitungsberichte, es gab ein paar Interviews, es gibt unseren Podcast, also da kommt man relativ schnell drauf. Und auch wie ich das heute sagen kann, ich trinke nichts, ne? Das war früher viel zittriger und viel unsicher, wie komme ich denn an und so. Da habe ich eigentlich auch schon die Erfahrung der positiven Rückmeldung. Ich sage, okay, das kommt gut an, das macht überhaupt nichts. Ne? Und freue mich immer noch, wenn Leute mit mir ausgehen, die auch nichts trinken. Das ist nicht Voraussetzung, aber ich weiß das zu wertschätzen.
Bei dir, Lasse?
Also ich habe auch eigentlich fast ausschließlich positive Erfahrungen gemacht jetzt in meiner Branche. Ich habe ein paar schwierige Erfahrungen gemacht außerhalb, also bei meinen Winzerfreundschaften zum Beispiel, die ich ja sehr gepflegt habe. Aber jetzt in meiner Branche, da gibt es einfach viel zu viele Problemfälle. Also da kannst du einen Stein einen Meter weit werfen und triffst jemanden, der trockener Alkoholiker ist oder aktiver Alkoholiker oder zumindest jemanden, der eine Geschichte beraten hat von irgendwem, der völlig besoffen ins Studio gekommen ist oder besoffen ausgerastet ist oder. Also das ist viel zu präsent, dieses Thema, als dass jetzt irgendjemand sagen könnte, ach, du bist einer von diesen exotischen Alkoholikern. Und ich habe ja auch von Anfang an mich da sehr, sehr offen gemacht so und versucht, das nach vorne zu tragen. Und das eben, ich habe auch so das Gefühl, also wenn ich selber sage, dann kann das ja nicht mehr gegen mich verwendet werden. Also wenn ich sage, das und das ist passiert und das und ich weiß, das ist natürlich furchtbar gewesen, aber so war das da, dann kann jetzt nicht einer noch kommen und sagen, übrigens wusstest du, was da passiert ist. Und das spürt man irgendwie auch. Also dieses Schambehaftete, ne, das habe ich mir irgendwie abtrainiert oder das habe ich mir gar nicht erlaubt, das so zu empfinden. Und dann war es auch wirklich kein großes Problem. Und ich merke, dass heute, sagen wir mal, ich meine, alle Veranstaltungen, die die Branche bei mir macht, Empfänge oder Preisverleihungen oder so, sind komplett alkoholdurchtränkt. Aber es ist auch einfacher geworden als noch vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren. Heute trinken viel mehr Leute nichts oder wenig und es ist nicht mehr so komisch. Und wo man sich vielleicht vor 10 Jahren noch mal hätte erklären müssen, fragt auch gar keiner mehr so richtig. Ich sehe eher Leute, die so denken, ja, scheiße, hätte ich es mal auch so gemacht. So war jetzt der 4. Prosecco echt noch nötig, aber naja, was soll's. Also das ist so, ich glaube, alle wissen, wie gut das eigentlich ist. Die meisten würden sich wünschen, das ähnlich zu handhaben und schaffen es aus irgendwelchen Gründen oder Ansichtspunkt auch nicht. Aber ich habe noch keinen in der Branche erlebt, der gesagt hat, was bist denn du für ein doofer Langweiler oder so. Und das hat sicher auch damit zu tun, wie Holger sagt, zu viele Leute haben mich in so unmöglichen Situationen erlebt und auch Situationen, wo sozusagen dieses, was man sagt, ja, diese lustigen Geschichten, die man erzählt nach Trinkabenden oder so, wo das dann kippt und wo das wirklich doofe und unangenehme und schlimme Geschichten werden und wo man sagt, ja, da selbst die Leute, die dabei waren und die mitgesoffen haben, haben mit ihren 2 Promille noch gemerkt, irgendwas ist hier einfach nicht mehr so, wie es sein sollte. Und die sind dann natürlich einfach erleichterter irgendwie, wenn man sagt, ich habe aufgehört.
Ja, das finde ich einen spannenden Punkt, den ihr da auch ansprecht, weil ich schon die Erfahrung gemacht habe, dass das auf sehr viel Unverständnis gestoßen ist und auf sehr viel, also am Anfang natürlich vor allem und auf sehr viel, ja, also vor allem Unverständnis und dass das vielleicht tatsächlich damit zusammenhängt, obwohl ich jetzt auch viel Shit mit Alkohol gemacht habe, aber mein ganzes Umfeld hat den Shit halt auch gemacht und ich habe nicht exorbitant viel mehr getrunken als andere. Ich habe genauso viel getrunken wie andere, was jetzt nicht heißt, dass wir alle wenig getrunken hätten. Aber ja, irgendwie vielleicht, weil die alle noch nicht sich Sorgen um mich gemacht haben, ist es gar keinem aufgefallen in dem Sinne und deswegen waren die auch alle sehr unverständlich, weil sie halt gefragt haben, was ist denn jetzt das Problem, warum bitte hörst du jetzt auf Alkohol zu trinken? Es war ja kein Problem da so. Und dass das bei euch dann quasi anders ist, weil da das Außen irgendwie schon, ja, sich Sorgen gemacht hat. Das finde ich spannend.
The best New Year's deals are happening now at Tanger Outlets. Celebrate with up to 70% off savings from Nike Factory Store, Coach, Michael Kors, Under Armour, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. From activewear to accessories, beauty, and apparel, find everything you're looking for to kickstart the new year. The clock is ticking. Hurry into Tanger Outlets to save more. Hundreds of brands, unbeatable value. Plan your trip at Tanger.com.
At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Also ich weiß auch nicht, es kommt ja immer so auf das Umfeld an, aber aus meiner Erfahrung würde ich sagen, dass Frauen, die problematisch trinken, das häufig auch alleine machen. Also
ich gar nicht.
Ja, weiß ich nicht.
Also kann gut sein, aber ja. Ich habe zum Beispiel bis auf eine Woche in meinem Leben nie alleine getrunken. Das war für mich immer so ein Red Flag.
Ja, war es für mich auch. Ich habe es trotzdem gemacht.
Ja, ja. Ja, klar, ne? Ich habe es ja dann auch mal gemacht.
Also, worauf ich hinaus will, ist, also man begegnet, finde ich, häufig dann Widerspruch, wenn eine Person eigentlich auch betroffen ist und keine Lust hat, in den Spiegel zu gucken.
Das
und
stimmt,
sagt,
absolut.
Was ich in dir sehe, bin ich, aber eine gute Entscheidung weiter. Und da hat keiner Lust drauf. So wie man auch unwillkürlich ein schlechtes Gewissen kriegt, wenn man einem Vegetarier oder einem Veganer gegenübersteht und das oft auch so heftige Reaktionen provoziert. Ja, aber was denkst du denn? Die Arme, die werden doch sowieso geschlagen. Also irgendwelche blöden Argumentationen, nur damit man selber sich in seiner eigentlich ja moralisch und gesundheitlich schlechteren Entscheidungen dann trotzdem noch gut fühlen kann. Und so, finde ich, ist es bei Alkohol am ehesten, dass man sieht, da sind Leute, die wollen nicht darüber nachdenken, wie sie trinken, wie viel sie trinken, dass das ein Problem sein könnte. Aber sie gucken die ganze Zeit ins Gesicht von jemandem, der ihnen sagt, das, was du für unmöglich hältst, nämlich auf diese Party zu gehen, Spaß zu haben und trotzdem nicht zu trinken, das geht. Hier bin ich, ich bin der lebende Beweis. Und das ist schwer auszuhalten oft.
Absolut, ja. Ich kriege, also diese Spiegelproblematik, die ist bei mir in mehrerer Hinsicht, kriege ich die immer wieder ab. Und das finde ich einfach auch psychologisch sehr spannend, dass die Menschen das so machen. Also. Aber man kann ja eben auch ein positiver Spiegel sein und vielleicht sie dann irgendwann mal dazu animieren und einfach ein positives Vorbild sein. Das freut mich ja dann auch immer. Lasse, wir haben ja vorher auch schon darüber gesprochen jetzt im Podcast. Du hast es ja schon angesprochen, das Narrativ des trinkenden Schreiberlings in Persona. Der genannte Hemingway wird da immer gerne angenommen. Du hast ja auch gesagt, du hast dem lange angehangen und bist dem selber, wie jeder, der damit aufwächst, ich sage jetzt mal blöd gesagt, auf den Leim gegangen. Glaubst du, man kann dieses Narrativ in einigen Generationen bekämpfen? Und wenn ja, was glaubst du, kann man machen, damit es nicht mehr so präsent ist?
Ich versuche gerade, es zu bekämpfen, aktiv. Also indem ich das so öffentlich wie möglich mache und auch versuche, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg, Kollegen vor das Mikrofon zu zerren, die auch nüchtern leben, das aber nicht so an die große Glocke hängen. Einfach, weil ich das Gefühl habe, die Überzeugungen sind falsch. Viel mehr Leute, die kreativ tätig sind, wollen eigentlich weniger trinken und sind auch in diesem Narrativ irgendwie so gefangen. Und das ist einfach so eine Selbstverständlichkeit. Also wie sieht ein Arbeitsablauf aus? Wie sieht es aus, wenn ich mich um 22 Uhr nochmal hinsetze, um was zu schreiben? Was steht dann neben der Tastatur für ein Glas und so? Und das ist so auch angelernt. Und das einfach aufbrechen zu können und auch starke Stimmen, die vielleicht auch viel, sagen wir mal, erfolgreicher und bekannter sind als jetzt ich, irgendwie, die sich hinstellen und sagen, ich trinke nicht mehr aus den und den Gründen und es hat meiner Kreativität nur geholfen. Also das halte ich für wichtig und auch für die Grundlage dafür, dass dann vielleicht generational irgendwann mal einsickert, man kann das so machen, aber man muss das nicht. Das ist gar nicht untrennbar verbunden, so wie wir das immer früher vermutet haben oder wie uns das so erzählt wurde, weil die falsche Verbindung war ja immer, die waren so gut, weil sie so viel getrunken haben. Und das Gegenteil ist natürlich richtig, also sie waren so gut, obwohl sie so viel getrunken haben und wie gut sie dann tatsächlich auch waren, ist dann auch nochmal so die Frage. Also ich finde, bei so echten Drogenkarrieren wie bei Rainer Werner Fassbinder oder so, da kann man schon auch in der Karriere so einen Kipppunkt ausmachen, wo am Ende nur noch Scheiße rauskommt, weil der Mensch einfach völlig drauf ist. Und dann kann man nicht mehr erwarten, dass der irgendwelche kreativen Leistungen, was auch immer mal in ihm steckte, erbringen kann. Und das muss einfach irgendwie mal, da muss man sich mal ehrlich machen, finde ich. Aber das ist ganz, ganz schwer, weil das ist super stark. Bei Schauspielern erlebe ich das auch ganz, ganz stark und so. Und das ist so aus sich rausgehen, nicht man selber sein, was Ekstatisches, eine göttliche Eingebung und so. Das ganze Vokabular ist so rauschgetränkt auch, dass es ganz schwer ist, das irgendwie nüchtern zu besetzen, finde ich.
Ja, das trinkende Genie auf jeden Fall, ja. Also das Genie braucht praktisch die Lösung Alkohol, um überhaupt auf diese abgefahrenen und außergewöhnlichen Ideen zu kommen, ja. Und das geht eigentlich nur in einem Abstand zur Normalität, so. Ja, und so ähnlich hat sich das auch, wenn ich den Bogen zur Gastronomie spannen darf, in den Top-Küchen entwickelt, ja, dass das ja von den Kochhandwerkern in den letzten 20 Jahren zu einer Popkultur geworden ist, ja, dass in der Küche laute Beats gespielt werden, dass die Köche Künstler sich als Künstler fühlen und auch sich praktisch von der Normalität abgrenzen müssen. So, und da spielen Drogen und Alkohol eine Rolle, also Alkohol und andere Drogen eine Rolle, ja. Das ist, glaube ich, eine Sache, die vor allem, das gab es früher schon, richtig, aber so verbreitet wie heute und in den letzten Jahren kommt es seitdem Kochen eine Pop-Sache ist, ja. Also eine Kultur, die weit über das Handwerkliche hinausgeht.
Also ich finde, das ist genau richtig und es berührt quasi die gemeinsame Basis, die meiner Meinung nach alle kreativen Ausdrucksformen, und Kochen ist ja auch eine kreative Ausdrucksform, ist ja eine Kulturtechnik, um sich auszudrücken, gemein haben, und das ist die Angst zu versagen. Ganz viele Menschen, die ich kenne, die trinken, die künstlerisch tätig sind, die trinken, um sich in Anführungszeichen locker zu machen, weil die eine riesige Angst davor haben, dass das, was sie als nächstes produzieren oder worüber sie auch nur nachdenken, einfach nur mediokrer Scheißdreck ist. Und wenn sie dann das Pech hatten, dass sie vielleicht schon mal Erfolg hatten mit irgendwas, das ist ja bei Köchen oft so, dann haben sie auf einmal einen Stern und so, was kommt jetzt? So, was, also alle gucken zu dir und du sollst jetzt eine zündende Idee haben, du hast aber keine zündende Idee, du würdest gerne zu McDonald's gehen und einen Big Mac essen. Und es ist ganz entsetzlich, und irgendwie da aus dem eigenen Kopf rauszukommen und diese Versagensangst stumm zu schalten, das ist ein Riesenfaktor bei Alkoholkonsum, und das begegnet mir bei Kollegen und so auch immer. Also ich habe auch getrunken, um Angst loszuwerden, um Versagensangst zu managen irgendwie, weil ich wusste, ich habe zu irgendeiner Sache keine Idee oder ich kann doch nicht mehr drüber nachdenken, weil ich zu viel Angst habe. Wenn ich drüber nachdenke, merke ich, mir fällt nichts ein, und dann wird meinem ganzen Umfeld auffallen, dass ich eigentlich überhaupt gar kein Autor bin, sondern ein Scharlatan. Und das kenne ich bei Schauspielern, das kenne ich bei Musikern. Und dann einfach quasi sich über diese Schwelle zu trinken, wo der innere Richter besoffen in der Ecke liegt und nichts mehr sagen kann, da kann dann frei irgendwas fließen, und dann kommt man doch an irgendeinen kreativen Punkt. So habe ich diese innere Logik einfach immer erlebt.
Ja, ich denke auch, dass die Suchtneigung schon dann anfängt, wenn man alles wirklich von sein ganzes Dasein, von seiner beruflichen Produktivität und seinem beruflichen Erfolg abhängig macht. Ja. Dann muss man nämlich funktionieren, und dann musst du den Erfolg kontrollieren in den richtigen Bahnen. Ja. Wenn dann mal was passiert, ist das halt viel mehr als für andere nur der Beruf, sondern es ist dein Ein und Alles, ist dein Ansehen, und es ist all das, durch was du dich identifizierst und als was du dich selber siehst. Da sehe ich schon die Neigung oder das Suchtpotenzial, wenn das alles auf das, was ich produziere, herabgesetzt wird.
Was mir jetzt auch gerade noch kam, ich fand, es waren sehr, sehr gute Punkte und ich kann ihm absolut zustimmen. So die andere Seite noch, könntet ihr euch vorstellen, dass gerade so diesen schon toten Persönlichkeiten wie, was weiß ich, Hemingway, Goethe oder wer auch immer, dass denen der Alkohol als Mittel, warum sie so gut waren, quasi auch irgendwie zugeschrieben wurde, weil man ihnen nicht zugestehen wollte, dass sie einfach so krass gut sind und dass man irgendwas brauchte, um denen zu sagen, deshalb waren die gut, weil sie halt Drogen genommen haben und nicht, weil sie einfach halt geile Ideen irgendwie hatten. Wisst ihr, was ich meine?
Also was ich mir vorstellen kann, ist, dass die Brücke des Durchschnittskünstlers, des Gebrauchskünstlers, so wie ich einer bin, zum Genie wie Goethe, ist der Alkohol. Also das einzige verbindende Element, außer der Tatsache, dass wir Wörter auf Papier schreiben, ist, dass wir beide gesoffen haben, wie blöd. Aber das ist natürlich toll, weil dann kann ich mich meinem großen Vorbild irgendwie nahe fühlen, und wir sind ja irgendwie fast gleich. Auch ich habe 4 Flaschen Würzburger Weißwein getrunken, während ich geschrieben habe, genau wie Goethe. Also das ist so eher der Versuch, an Leute ranzukommen über eine Eigenschaft, die eigentlich gar keine Rolle spielen sollte in Bezug auf ihre Arbeit und ihre Persönlichkeit. Sagen wir mal, mit der Erkenntnis, dass in Wein Alkohol enthalten ist und das Alkohol auf den Geist wirkt, hat man sich dann irgendwann auch von der Göttlichkeit verabschiedet. Nicht so richtig, das schwingt ja heute immer noch mit, aber dieses Gefühl sozusagen, da gibt es Menschen, die gehen eine Verbindung mit etwas Göttlichem ein und schöpfen daraus. Das ist, glaube ich, auch spätestens in der Industrialisierung und mit der Produktion von Industriealkoholen, Korn und so Destillaten dann irgendwann verschwunden, weil man gemerkt hat, das ist nichts Göttliches, sondern das ist einfach Suff.
Ich glaube, unter den Künstlern, es gibt ja auch heute Chirurgen, das sind absolute Koryphäen, ja, die stark abhängig sind. Das ist ganz bestimmt so. Und das Gleiche gilt natürlich für die Produktivität von Künstlern. Also da gibt es hochfunktionale Leute, die das auch und vielleicht auch durch Substanzen befeuern, ja, und aufrechterhalten können. Das denke ich schon.
Ich glaube, die wären noch viel krasser, wenn die nicht trinken würden. Und ja, halt Persönlichkeitsab, also wenn dann eben so ein Punkt ist, wie sie haben Angst, ne, und was du meintest, Lasse, wenn sie dann an dem Punkt arbeiten und aufhören zu trinken, glaube ich, wären die wahrscheinlich, also könnten wir uns sich einfach gar nicht vorstellen, was dann da rauskommt tatsächlich.
So hat es uns ja auch Harris erzählt, den wir im Interview hatten. Der hat im Grunde wortwörtlich genau das gesagt. Er hat gesagt, er hätte sich nie träumen lassen, wie krass gut er werden kann, wenn er aufhört zu trinken. Und er ist jetzt viel besser, als er es jemals war. Und er dachte unter Drogen, er ist der geilste von allen und hatte Riesenangst, dass wenn er aufhört, er nicht mehr so gut ist, nur um zu merken, er wird viel besser. Ich glaube, dass das für viele der hochfunktionalen Alkoholiker gelten würde.
Holger, was mich auch sehr interessieren würde, inwieweit siehst du denn die Alkoholproduzenten in der Pflicht zum Wandel beizutragen? Ich meine, was ja klar ist, niemand von uns will Alkohol verbieten, auch wenn das gerne der Soberbewegung unterstellt wird. Es wird weiterhin immer Alkohol geben und jeder kann weiterhin entscheiden, ob er Alkohol trinken möchte. Ich finde es wichtig, dass die Leute wissen, was sie sich damit antun, Körper, Geist und Seele, und sich dann aktiv für oder gegen Alkohol entscheiden. Aber ganz klar ist natürlich auch, dass es so nicht weitergehen kann, wie wir aktuell konsumieren und dass Politik definitiv in der Pflicht ist und ja auch Bürger, wie wir uns sich dafür einsetzen. Aber was würdest du denn sagen bei den Alkoholproduzenten? Siehst du da auch eine Pflicht?
Das muss ich gar nicht sagen, weil das regelt der Markt. Also ich besuche ja immer noch Winzer und die stellen sich schon auf die Produktion und Herstellung nicht alkoholischer Getränke ein. Also die leben ja von dem Markt. Und wenn der Markt jetzt weniger Alkohol konsumiert, und dem ist ja seit Jahren so, ist schon heute bei vielen Winzern der am stärksten wachsende Teil die Produktion und die Erschaffung nicht alkoholischer Alternativen. Nein, das ist, da habe ich eine ganz aktuelle Entwicklung und die stellen sich auf den Markt ein, weißt du? Also wenn die Leute wie wir und immer zunehmend, und wir machen ja auch Werbung dafür, weniger trinken, dann werden die aus Trauben etwas Nicht-Alkoholisches herstellen. Das Gleiche gilt ja auch für die Bierproduzenten. Also die werden, die hängen ja überhaupt nicht am Alkohol. Die sind im Gegenteil froh, dass sie was Neues machen können, dass das nachgefragt wird und dass sie auch mal anders arbeiten können nach Generationen von wir machen den Wein und suchen dann immer diese Kleinigkeiten, die dann bei unserem Wein anders sind als bei dem vom Nachbarn. Die sind heiß drauf, aus den Trauben was anderes zu machen. Die muss man gar nicht davon überzeugen. Ja, die haben richtig Bock drauf, das merke ich.
Das finde ich sehr cool. Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, wie das so ist, ob die da Bock drauf haben oder eher nicht. Aber das finde ich ja mega, wenn die da echt Lust drauf haben.
Aber das ist auch eine Innenperspektive, die Holger hat, weil, sagen wir mal, offiziell, wenn jetzt noch nicht ein neues Zugpferd im Sortiment erschienen ist, ich habe ein Interview gehört auf BR24 mit einem Vertreter, nicht vom Fränkischen Weinbauernverband, sondern von der Vereinigung Frank und Frei, das ist ein loser Zusammenschluss von fränkischen Winzern, und die haben eine alkoholfreie Linie seit einigen Jahren, und er hat gesagt, sie haben Zuwachsrate von 100%, Faktor 100, nicht 100%. Also die haben quasi aus dem Stand ist das der bestverkaufte Artikel in ihrem gesamten Sortiment geworden. Und das ist natürlich toll, wenn man so an die Presse gehen kann. Aber die Kollegen, die jetzt noch nichts auf dem Markt haben und gerade noch rumschrauben, die, solange die nichts haben, stellen die sich immer noch hin und sagen, das Beste ist natürlich der richtige Wein mit Alkohol. Aber ich gebe Holger recht, also der Wandel, der ist da und der ist einfach wirtschaftlich da. Also man sieht es ja, ne? Es gibt ja eine dramatische Überproduktion an Wein. Die wissen überhaupt nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. Also hektoliterweise liegt das in den Kellern und die werden es nicht los. Und ich glaube, der harte Einschnitt, der quasi erfolgen muss erstmalig, ist, dass die sich selber klar machen müssen, die Rechnung unserer Wirtschaftlichkeit, nämlich wie viel müssen wir verkaufen, damit dieser Familienbetrieb, der seit 6 Generationen hier irgendwie geführt wird, weiter überleben kann. Diese Menge an Nervengift, die wir verkaufen müssen, die wird nicht mehr abgenommen. Und jetzt liegt es eben an uns zu überlegen, finden wir eine Antwort darauf? Oder stellen wir uns quasi hin und rufen, nein, früher war alles besser, als Vati jeden Abend eine Flasche Wein trank, weil nur so ist Umsatz generiert worden. Also noch vor 20 Jahren, 18 Jahren oder so, hat der Hauswinzer, bei dem mein Vater mal bestellt hat, die sind mit dem LKW gekommen, die haben palettenweise ausgeliefert. Da bestellte man fürs Jahr, also ich will nicht sagen 1000 Flaschen, aber wenn man nur 600 bestellen wollte, dann guckten die so und dachten, ist einer krank oder was ist denn los? So, weil die Abnahmemengen, mit denen die gerechnet haben, das war ja auch billig, ja, das war ja, der Wein war ja wahnsinnig billig, die Abnahmemengen waren gigantisch, das wurde alles, also es wurde gar nicht alles getrunken, ne? Der Keller war dann voll mit irgendeinem Zeug, aber diese Mengen werden sich in Zukunft nicht mehr absetzen lassen. Das ist ein Fakt, glaube ich, dem müssen die in die Augen blicken. Und da hilft alles Lamentieren über das Kulturgut Wein nichts, weil man kann mit einem Kulturgut allein nicht so einen Hof bewirtschaften. Das ist
ja, also das so. Schöne ist, der Markt reguliert es tatsächlich. Also, weißt du, die Trauben produzieren, haben gelernt, Wein zu machen, okay, und das würden sie auch gerne so weitermachen. Wenn der Markt aber jetzt wegbricht oder Teile des Marktes, hängen die Trauben ja immer noch. So, und was mache ich daraus? Natürlich das, und das merken die jetzt, was nachgefragt wird, und das sind alkoholfreie Alternativen. Und so ist es im Moment schon, dass jeden Monat mindestens eine interessante Probe bei mir praktisch in den Probekasten flattert, die ich auch gern probiere. Das ist eine unglaublich kräftige, stark anwachsende Entwicklung, ja, der nicht-alkoholischen Getränke. Und das ist auch für uns gut, weil ich mag immer noch diesen Geschmack von Trauben und ich mag diese Weinalternativen. Ja, und die werden auch immer besser. Ja, ich habe da meine Grenze bei 0,5 Volumenprozent Alkohol. Damit komme ich zurecht. Das suchte ich auch nicht. Ne? Das war am Anfang so, dass ich irgendwie abends dann 7 alkoholfreie Biere oder so getrunken habe. Ja, aber das hat sich gelegt. Ja, da habe ich immer gedacht, da musste ich gar nicht. Ich meine, irgendwie ist es mir dann zu den Ohren rausgekommen. Und dann habe ich es auch sein lassen. Ja, aber klar bleibe ich auch so eine Art Suchttyp bei anderen Sachen. Das muss ich, ja, so, ich habe deine Kaffeefolge gehört und da, ich trinke auch viel zu viel Kaffee, aber Gott, ich verzeihe mir auch vieles, ja. Solange es nicht zum Problem wird, beim Alkohol wurde es ja zum äußeren Problem, das auf mich zurückkam. Ja, das war nicht mal zu übersehen. Aber nein, die Weinbranche schläft nicht. Sie kann auch gar nicht schlafen. Sie muss aus wirtschaftlichen Gründen Richtung alkoholfrei gehen.
Das freut mich sehr zu hören. Ich bin mal gespannt, wann das Dorf, in dem ich lebe, da mal aufwacht. Da gibt's,
wo lebst
ja auch,
du denn?
Also mehr Winzer als Menschen.
Wo wohnst du? Entschuldigung, Lasse, aber das wollte ich jetzt wissen. Wir sprechen nämlich aus zwei Großstädten, Lasse aus München, ich aus Berlin. Und wo bist du denn, Jana? Das würde mich mal interessieren.
Ich wohne in Grünstadt, Asselheim.
Ach, in der Pfalz.
Mhm. Ach, das ist ja mitten in der
das
Pfalz.
Ist ja, das ist ja, ach, da komme ich auch her.
Umgeben von den schönsten Lagen überhaupt.
Aha. Grünstadt, Asselheim. Weingut Schiefer wahrscheinlich, unweit, ne? Kennst du das?
Ich merke mir die Namen ehrlich gesagt nicht. Also hier bei mir in der Straße ist auf jeden Fall Metzger, dann Schrot gibt's, NEHB.
Genau, Metzger ist jetzt auch schon ein Riesenproduzent inzwischen. Echt? Also gemessen am deutschen Markt, ja.
Der hier aus Asselheim.
Also es gibt mehrere Metzger, aber das ist der Pfälzer Metzger, der mit diesen gestylten Flaschen, der also ich meine, das muss alles Zukauf sein, weil ansonsten müsste der, so wie Markus Schneider, die halbe Pfalz bewirtschaften.
Ach, das ist ja, also ist schon, du bist richtig aus einer Weinbaugegend, wenn du die Türe jetzt aufmachst.
Also ich wohne hier, aber ich bin nicht von hier, ich komme aus Bayern. Aber
gut,
ich
du
bin
wohnst hier,
hier.
Du bist mit Wein umgeben sozusagen.
Ja, und mit den Fruchtfliegen jetzt die ganze Zeit langsam ebbt's ab und mit dem Gestank nach Alkohol und Essig, wenn man hier spazieren geht.
Eieiei.
Dem ganzen
Spaß. Das ist ja das Komische, das ist ja das Komische, auch so die Assoziation. Also ich nach wie vor, wenn ich irgendwo bei einem Winzer in den Keller gehe, dieser Geruch bei Vergärung, ich liebe das. Ich finde den so wunderschön. Ich weiß auch nicht, das ist so gesetzt, ja. Kann man mal sehen. Ja, aber also ich meine, wie viele, irgendwann gab es mal auch in Deutschland eine Menge an Pferde- und Eselsmetzgern, weil man das günstiger kaufen konnte als das teure Fleisch. Und irgendwann hat sich das auch verändert und die Leute, die schlau waren, haben dann umgeschult und haben dann eben Rinder und Schweine geschlachtet. Und jetzt sagt auch keiner mehr, Mensch, schade, dass wir nicht mehr so viele Eselsmetzger haben oder Pferdemetzger. Und irgendwie finde ich die Winzer natürlich halten die fest an dem, was sie kennen und was sie gelernt haben und wie sie es immer gemacht haben. Und wer hat schon Bock, irgendwie gigantische Investitionen in irgendeine Entalkoholisierungsanlage oder so? Also weißt du, sie haben 6 Generationen gebraucht, um das Know-how aufzubauen, da zu landen, wo sie jetzt stehen. Wer hat Lust, jetzt nochmal komplett neu zu starten, gefühlt auf diese Reise? Wie machen wir das alkoholfrei? Das verstehe ich alles. Es lässt sich nur wahrscheinlich nicht vermeiden. Und das klingt gnadenlos, Aber das, also der Markt braucht das Zeug nicht. Diese ganzen Rebmeere, in denen du da lebst, kein Mensch braucht das. Und da kann auch keiner mehr von leben. Das merken die ja gerade. Und umso heftiger ist eben der Widerstand, umso mehr verschränkte Arme wirst du treffen und umso wütender sind die auf die Stellvertreter, die wenigen Stellvertreter, die im Dorf über die Straße gehen und sagen, übrigens, ich trinke da gar nichts von, wegen dir machen wir hier den Laden dicht. So fühlt sich das ja für
die
an. Aber ich
meine, die Weinbranche musste sich immer schon anpassen, weißt du, es kam ja dann irgendwann die Naturweine, wo auch ordentlich was umgestellt wurde. Es gab früher auch schon Safterzeugung, wo dann wieder weniger Saft nachgefragt wurde und die leben von den Kunden, so wie der Tourismus, ja. Sie müssen sich darauf einstellen und auch die, denen es schwerfällt, werden es mit der Zeit bewerkstelligen können, mit Hilfe dann halt, weißt du?
Ja, ich denke, also wenn ich mir angucke, in welchen Häusern die hier leben und welche Steuer und sonstige Ersparnisse und Sachen die haben, können die hier, die können es bestimmt umstellen.
Ja, genau. Ja, das... Ja, also wie gesagt, das Schöne ist, der Markt regelt das und das geht für uns, die Abstinenz bevorzugen, in die richtige Richtung. Ja, das ist schon, ja, das kann man nicht anders sagen. Und ich bin ja auch beteiligt an einer Firma, die alkoholfrei herstellt und auch da läuft es gut. Also das ist unübersehbar. Und irgendwie ist das, freut mich das auch, dass wir jetzt nicht bei Clausthaler stehen geblieben sind. Ja, ne, das war ja früher das Einzige, ne? Oder?
Ja,
Clausthaler.
Also und ich finde, man sieht eben auch daran, dass das Thema halt ernster genommen wird, weil ich finde, das ist so oft der Punkt, dass Dinge werden so stiefmütterlich behandelt, aber sobald irgendwie genug Leute betroffen sind, rückt es auf einmal in den Fokus und dann passiert da ganz schnell ganz viel. Und wir waren relativ lange auf Clausthaler-Niveau und es war alles so, also da war sozusagen dieser Verzicht, der war viel deutlicher noch, weil die Leute gesagt haben, naja gut, es schmeckt wie Scheiße, aber ich kann halt kein richtiges Bier trinken. Und heute würde ich sogar schon mal zur Diskussion stellen, was ist denn ein richtiges Bier? Also es gibt so viele spannende alkoholfreie Biere und aber das hat eben die Entwicklung auch gebraucht, ne, weil aus dieser sehr trüben Zeit, aber ganz ehrlich, die gleiche Phase hat der deutsche Wein ja auch durchgemacht. Also die Zeit, wo der deutsche Wein ein Haufen Scheiße war, bis auf einige Leuchttürme und sozusagen das Gesamtniveau dringend verbessert werden musste, ist auch noch nicht so lange her. Deswegen, gute Entwicklung.
Ja, was ich halt auch so wichtig dabei finde, natürlich, jeder muss das für sich selber wissen, aber deswegen finde ich es auch so wichtig, wenn so viele Leute wie möglich, die es sich vorstellen können, eine gewisse Lautstärke in der Gesellschaft erreichen, indem sie von ihrer Nüchternheit sprechen. Und sei es nur, dass man mit Stolz rausgeht und sagt, ich trinke keinen Alkohol, ich bin nüchtern und ich bin stolz darauf. Weil das ist ja auch ein Riesending, was man geschafft hat in dieser Gesellschaft, egal wie viel man getrunken hat, wie schlimm es war oder was auch immer. Es ist einfach ein richtig starkes Stück in dieser Gesellschaft nüchtern zu leben. Und deswegen finde ich, kann man stolz drauf sein und sollte es auch eben auch kommunizieren, um einerseits positive Vorbilder so zu sein und andererseits eben so Sachen wie den Markt anzuregen oder Veränderungen auch in Politik und Wirtschaft anzuregen, damit man eben nicht mehr nur die paar kleinen Sobrieties sind, die wie aktuell, die ja auch schon immer mehr wächst, die Szene, dass man da einfach wirklich eine große Mehrheit wird. So.
Ja, ich glaube auch, wenn wir mal an einem Punkt ankommen, wo die Leute, die jetzt vielleicht aus Informationsmangel oder weil sie sich damit nicht so richtig auseinandersetzen, die Gelegenheitstrinker sind, die mal ein Gläschen Prosecco trinken, mal zwei Wein trinken oder so, wenn die mitkriegen, in der Fläche sozusagen mitkriegen, dass man super gut und geschmacklich ganz ähnlich, manchmal sogar interessanter, Alternativen trinken kann ohne Alkohol und die auch angeboten werden im Gasthof um die Ecke und so weiter, dann glaube ich, wird sich dieser Absatz sowieso nochmal dramatisch verändern. Und meine Wunschvorstellung ist ja eigentlich eine Wahlfreiheit, dass jemand sagt, okay, es gibt absolut gleichwertige Optionen und ich bin auch so informiert, dass ich genau weiß, was ich meinem Körper antue, wenn ich jetzt hier Alkohol trinke. Aber das muss ich gar nicht, kann auch was anderes machen, kann aber auch den Alkohol nehmen. So. Und wenn wir so eine Situation erreicht hätten, dann sprechen wir bei Alkoholerzeugern von einer Flurbereinigung. Also das sozusagen so wie jetzt die Leute gerade aufgestellt sind, das kann so nicht überleben, wenn mal ein solches Szenario eintreten sollte, glaube ich.
Ja, sehr, sehr spannend. Ich danke euch sehr, dass ihr da wart. Habt ihr noch etwas, was ihr noch sagen wollt, worüber wir noch nicht gesprochen haben? Ich meine, ich könnte jetzt noch stundenlang mit euch reden, aber...
Ich hätte noch eine Frage an dich, und zwar, also du bist ja Sprecherin, also bist du Schauspielerin. Würdest du sagen, dass, wie formuliert man das, also würdest du sagen, dass quasi deine Beziehung zu Alkohol vor allem in der Ausbildungsphase geprägt worden ist oder hast du da was mitgebracht?
Gut, ich habe mit dem Theater angefangen, da war ich 16. Zu trinken angefangen habe ich mit 14. Von daher gibt es fast keine Phase in meinem Leben, außer diese 2 Jahre, wo ich nicht mit dem Theater zu tun hatte. Obwohl, als ich angefangen habe, Theater zu spielen, genau, als ich dann auch Autoführerschein gemacht habe, da habe ich dann auch nichts getrunken, weil ich musste ja Auto fahren. Es hat es schon sehr befeuert. Also ich meine, ich hätte auch so und so weiter getrunken, weil das war einfach auch in meinem Freundeskreis schon damals üblich und auch familiär und überall habe ich das ja mitbekommen. Aber im Theater wurde schon auch sehr, sehr viel getrunken, wie wir ja wissen, in allen Branchen. Und das wurde da bestimmt auch nochmal mit befeuert, ne? Ich meine, ich weiß nicht, wie mein Leben ohne Theater gewesen wäre, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass weniger Alkohol da am Start gewesen wäre, weil man dann vielleicht nur am Wochenende ein, zweimal weggegangen wäre. Und im Theater ist der Alkohol einfach nochmal wesentlich präsenter. Ich habe eine sehr, sehr krasse Ausbildung hinter mir, weil man war voll Schauspielerin im Ensemble und voll Studentin gleichzeitig. Und das war halt auch ein bisschen absurd, so zeittechnisch und so. Und das hat natürlich dann irgendwie auch mal Stress bewirkt und solche Sachen. Also kann es natürlich nicht wissen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das Theater da auch nochmal einen Schub gegeben hat.
Heißt es auch, das finde ich ganz, ja, kann ich anschließen mit meiner Frage, hieß es, dass du in einer anderen Berufsgruppe vielleicht nicht zu viel getrunken hättest?
Ja, ich könnte es mir vorstellen, weil viele meiner Problematiken durch das Künstlerinnen-Dasein so ein bisschen befeuert wurden, durch das Umfeld befeuert wurden, dadurch, dass es da so normal war. Also ich meine, im Büro, glaube ich, die trinken auch viel, aber die haben noch mal ein bisschen klarere Abgrenzungen als jetzt bei einem Theater. Wir waren da mal mit Kindertheater auf Tour im Burgenland und dann haben wir morgens um 9 und um 11 Vorstellungen gehabt und danach beim Mittagessen erstmal ein Bier getrunken, schlafen gegangen und dann ab 16 Uhr haben wir Party gemacht, weil wir halt mitten im Nirgendwo waren und keine Ahnung wussten, was wir tun sollten und so, was ja traurig ist. Ich meine, es war eine lustige Zeit, muss man sagen, wir haben so unfassbar viel in der Zeit gesoffen. Also ich glaube schon, dass das dadurch nochmal so ein bisschen eben befeuert wurde, weil es diese Abgrenzungen nicht so gab und weil es da nochmal viel normaler war als jetzt vielleicht im Büro. Im Büro würde man jetzt, wenn jemand auch unter der Woche mal mit einer Fahne ins Büro kommt und das irgendwie jede Woche mal passiert, dann würde man da, glaube ich, schon eher mal schneller sagen, könnte irgendwie nicht so geil sein.
Es sei denn, die ganze Abteilung kommt mit Fahne,
du da,
weil so war es ja bei euch.
Ja, das ist klar. Das ist natürlich genau. Aber ja, auch emotionale Geschichten wurden durch die Theaterarbeit bei mir ziemlich befeuert. Und das wiederum hat eben mein Alkoholkonsum oder die Gründe, warum ich getrunken habe, befeuert. Aber ich werde es nie wissen. Und andererseits bin ich auch froh, dass es so war, weil dadurch, dass es sehr kumuliert, also ich habe ja 12 Jahre Alkohol getrunken und gerade gegen Ende in den letzten, weiß ich nicht, ja, vor allem als ich die Ausbildung angefangen habe, bis 2 Jahre danach, ist das alles so intensiv geworden, sowohl die emotionalen Dramas als auch der Alkohol, dass ich dann einfach schon an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, ich will nicht mehr trinken, ich will so nicht mehr weitermachen. Und wäre ich jetzt vielleicht in einem normalen Berufsumfeld oder in einem Büro, sagen wir jetzt mal, hätte das vielleicht viel länger gedauert. Und von daher bin ich echt froh, dass ich das Glück hatte, dann schon viel früher aufhören zu können.
Ja, ich denke, das ist eine interessante Frage für einen selbst. Ne? Zu was hat es gedient? Also das würde ich heute auch sagen. Ja, ich sehe das und integriere das auch als Teil meines Lebens. Und wenn das Ganze mit dem Alkohol nicht gewesen wäre, wäre ich auch da nicht, wo ich heute bin. Ja, das ist, finde ich, auch eine interessante. Es war nicht umsonst. Ja. Es war nicht nur nicht ab und zu auch schön. Ja. Und es war, es hatte auch am Anfang seine wirklich positiven Momente. Und so diese Integration des Ganzen ist für mich die Nacharbeit. die Rücksicht, das Infragestellen, aber das nicht das Bewerten, ja, das eigentlich überhaupt nicht, sondern eher das Aufnehmen, wie das war, das Zusammenfassen, ja, das ist es eigentlich, was mich heute interessiert und auch bei anderen Personen und auch bei Freunden und so, das hatte ich früher gar nicht so, ja. Also auch von mir danke für das Interview und nicht vergessen, alle 2 Wochen samstags Aufstürz.
Genau. Unbedingt vorbeischauen, ja.
Ja, richtig.
Ich danke euch, dass ihr da wart und ja, ich freue mich. Vielleicht hören wir uns ja auch mal bei euch im Podcast, wer weiß. Auf jeden Fall bleiben wir in Kontakt und ich freue mich, dass ihr dabei seid mit eurem Podcast in der Soberbewegung und auf alles, was noch kommen wird. Freue ich mich sehr.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Und mir bleibt nur noch zu sagen, bleibt klar im Kopf und macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Kater sucht Freiheit. Inspiration für ein freies und glückliches, nüchternes Leben. Und jetzt bleibt klar im Kopf.
New year, same great savings. All in the Kroger app. Get Kroger Spiral Sliced Ham for 89 cents a pound with your card and an additional $25 purchase limit too. Then get large avocados or mangoes for 99 cents each with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.